Was passiert eigentlich gerade in Bezug auf die Klassenanalyse? Wie wird sie versucht, zurückgeholt zu werden? Und was waren aber auch bestimmte Kritikpunkte, die an der Klassenanalyse formuliert wurden? Und inwiefern kann man da spezifisch, und das ist sozusagen der Fokus in meinem Vortrag, auf die besondere Erfahrung der sogenannten Gastarbeitsmigration in Deutschland eingehen und die Formulierung einer bestimmten, in Anführungsstrichen, also es war nicht nur eine antirassistische Kritik, aber im Besonderen eben auch die antirassistische Kritik. Ich werde sozusagen in einem Dreischritt vorgehen. Einerseits versuche ich kurz nochmal auf die theoretischen Debatten, das wird ein bisschen schematisch passieren angesichts der Zeit, die uns heute zur Verfügung steht. Also sehr kurz werde ich eingehen auf die, auf die inneren Probleme, die theoretischen Probleme, denen der Klassenbegriff unterlegen hat. Dann werde ich weitermachen mit der direkten Auseinandersetzung zur Frage des Rassismus. Inwiefern gibt es sozusagen eine Diskussion zwischen der Klassenanalyse und der Rassismusdiskussion in Deutschland und insbesondere eben auf den Projekten, Theorien und politischen Kämpfen und Arbeiten der Gruppe Kanakatak aufbauend, möchte ich mich nochmal mit einem besonderen Kampf, und zwar dem Fortkampf, kurz auseinandersetzen, um darzustellen, was es eigentlich bedeutet von Klassen als Prozess und als als differenzierte Klassenperspektive auszugehen. Das heißt, ich beginne mit einem, wenn man so möchte, einem Konstrukt, der mir aber erlaubt, bestimmte Probleme auf den Punkt zu bringen, und zwar der Krise, der sogenannten Krise der Klassenanalyse. Der Begriff und die Analysekategorie der Klasse soll, das zeigen die zunehmenden Diskussionen und Publikationen in der Wissenschaft, seit der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008, wieder in die wissenschaftliche und womöglich auch politische Diskussion zum gegenwärtigen Kapitalismus zurückgeholt werden. Die Diskussionen sind umstritten und gewiss nicht systematisch, aber Schlagworte wie etwa Intersektionalität, unproduktive Unterschichten, Multitude, Klassismus und auch Prekariat zeigen, wie man sich der Klassenanalyse nähern und wo man sie auch tatsächlich erneuern möchte. Zumindest in Deutschland war der Klassenbegriff im Zusammenhang zur jüngst ausgerufenen Krise des Marxismus, jüngst ist gut, es handelt sich hierbei um das Jahr 1977, von Althusser, allmählich auf den Dachboden der Geschichte verdammt worden. Die historischen Ereignisse, die Althusser zur Krisenbenennung auf dem Kongress Macht und Opposition in den nachrevolutionären Gesellschaften bewegten, waren neben der Stalinisierung des kommunistischen Projekts auch das Aufkommen der neuen sozialen Bewegungen und neuer sozialer Kämpfe, die ein ökonomistisch ausgerichteter Marxismus mit einem einfachen Überbauverständnis von Politik und Ideologie nur noch schwer bis gar nicht erfassen konnte. Die Krise des Marxismus war also verbunden mit der Krise des Klassenbegriffs. Althussers Schüler Etienne Balibar spricht in einem wichtigen Aufsatz vom Klassenkampf zum Kampf ohne Klassen Ende der 80er Jahre von der Klassenfrage als einer Identitätsfrage des Marxismus. Seit den 80er Jahren wurde die Klassentheorie und die Klassengesellschaft innerhalb der akademischen, vornehmlich soziologischen, bürgerlich-soziologischen Diskussion x-mal für tot erklärt. In Deutschland steht Ulrich Beck etwa mit der Risikogesellschaft stellvertretend für die bürgerlich-soziologische Debatte. Für ihn lautet das Argument, dass sich im Wohlfahrtsstaat in der Nachkriegszeit in Deutschland eine Vielfalt von Lebensstilen und Lebensmilieus entwickelt hätten, die soziologisch nicht mehr vergleichbar wären mit der homogenen Großgruppenlage der proletarischen und auch authentischen Arbeiterklasse im 18. oder 19. Jahrhundert. Schwierig ist an dem Argument, und darauf haben viele Historikerinnen und Historiker aufmerksam gemacht, dass es selbst in der industriellen Proletarisierungsphase nie derart homogene Gruppen gegeben hat und sich dahinter womöglich auch eher ein bestimmter Mythos versteckt. Ein weiterer Strang der wissenschaftlichen und politischen Kritik kam aus im weitesten Sinne poststrukturalistischen, feministischen und postkolonialen Zusammenhängen. Die erkenntnistheoretischen und sehr kontroversen Diskussionen, die unter den unterschiedlichen Postkategorien geführt zu werden begannen, konzentrierten sich auf soziale Veränderungen der Gesellschaften im Übergang sozusagen vom vom Fordismus zum Postfordismus, um das mal als Schlagwort zu nennen. Aber man bezog sich eben auch auf die konkreten neuen Kämpfe, feministische Kämpfe und auch die antikolonialen Kämpfe und Konflikte. Die neuen Postismen, um es vereinfacht auszudrücken, und die damit einhergehende diskursive und kulturelle Wende innerhalb der Wissenschaften wurden nicht nur begleitet durch sogenannte Single-Issue-Politiken aus der sozialen Bewegung, sondern sie führten auch, so etwa Geoff Ellie, ein sehr interessanter marxistischer Historiker, zu neuen Generalantworten. Aus der kontroversen Kritik am dogmatischen und auf eine einheitliche Klassenpolitik zentrierten Marxismus hat sich eine, Zitat Ellie, Verschiebung von einer History of Society zu einer History of Culture durchgesetzt. Auch einzelne konkrete Felder, wie etwa die Migrationsforschung, werden seit Ende der 90er Jahre stärker unter der Perspektive der kulturellen Identität und der Diversität und Multikulturalität analysiert. Daneben wurde aber auch die Frage nach Rassismus, seiner Geschichte und historischen Durchsetzung und aktuellen Konjunktur erst in dieser Zeit thematisiert und diskutiert oder thematisierbar gemacht. Bis dahin dominierten eher Schlagworte wie Ausländerfeindlichkeit die Analyse oder man sprach gar nicht von Rassismus, sondern eher von ökonomischer Überausbeutung der sogenannten, in Anführungsstrichen, Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter. Als in den 80er Jahren teilweise auch heute noch in traditionalistischen linken Projekten über Klassenverhältnisse und Migration gesprochen wurde, sprach man hauptsächlich immer im Zusammenhang von der Fragmentierung und Spaltung der Gesellschaft, indem auf die Migration und damit einhergehenden gruppenspezifischen kulturellen Differenzen in einer nahezu positivistischen Art hingewiesen wurde. Das Argument der Spaltung wiederum, was ein sehr zentrales Argument in den Zusammenhängen war, folgte einer sehr textnahen Interpretation der marxistischen Analyse der industriellen Reservearmee in der politischen Ökonomie der Lohnarbeit und vor allem verfolgte sie die Idee eines Subjektes oder sie ist ein bisschen subjektivistisch ausgedrückt, man verfolgte sozusagen auch dahinter die Idee von einem Quasi-Subjekt, das sich vor der transnationalen Migration oder vor der transnationalen Migration sozusagen in der Sozialstruktur befinden würde und durch sie eben gespalten wird. In struktureller Hinsicht wird laut Marx die Rekrutierung der industriellen Reservearmee, die Verfügbarkeit von Arbeitskräften in einem Nationalstaat flexibel gehalten. Die Inkonkurrenzsetzung der Arbeiterinnen, die durch die periodisch und je nach Wachstum freigesetzten Arbeitskräfte vollzogen wird, hat sich politisch in der Ideologie des einheitlich organisierten Arbeitskampfes und der Arbeiterklasse in zentralistischen Gewerkschaften und parteipolitischen Organisationen der traditionell kommunistischen Parteien verdichtet. Schon Engels machte in einer weniger netten Beschreibung zur irischen Einwanderung in der Lage der arbeitenden Klassen in England auf die unterschiedlichen lohnarbeitenden Gruppen und ihre arbeitsteilige Inkonkurrenzsetzung aufmerksam. Zitat: Diese Leute, fast ohne alle Zivilisation aufgewachsen, an Entbehrungen aller Art von Jugend auf gewöhnt, roh, trunksüchtig, unbekümmert um die Zukunft, du lachst, kommen so herüber und bringen all ihre brutalen Sitten mit herüber in eine Klasse der englischen Bevölkerung, die wahrlich wenig Reiz zur Bildung und Moralität hat. Fast schon pathologisch wird hier, ähnlich wie das Lumpenproletariat in der Analyse des 18. Brumaire, aber auch im Manifest als Bedrohung für revolutionäre und politisierbare Prozesse gesehen, da diese, Zitat, passive Verfaulung der untersten Schichten der alten Gesellschaft sich eher für reaktionäre Handlungen kaufen lässt. Doch wo genau liegen Parallelen zur migrantischen Klassenerfahrung der Gastarbeitsmigration in Deutschland und was hat das alles mit Rassismus zu tun und warum ist es eigentlich interessant, darüber heute nochmal im Anschluss auch an die letzten zwei Tage hier nachzudenken? In diesem Kontext möchte ich gerne auf die Diskussionsansätze um den Forschungszusammenhang und die politische Gruppe Kanakatak aufmerksam machen. Das Projekt Kanakatak oder KA gründete sich Mitte der 90er Jahre in einer bestimmten Konjunktur des Rassismus als antirassistisches bundesweites Netzwerk, das sich im Näheren die politische Rolle der Migration in der Neuzusammensetzung der Klassen ansah. Ein wichtiges Anliegen war es, die Geschichte der Migration als eine Geschichte ihrer Kämpfe und Handlungen zu erzählen. Dabei spielten die wilden Streiks zwischen 69 und 73, aber auch davor, an denen sich auch maßgeblich Migrantinnen beteiligten, eine besondere Rolle. Neben Manuela Boyajew und Serhat Karakherle hat insbesondere auch Peter Birke auf diese unbequemen Streiks aufmerksam gemacht, die nicht in die Logik der Gewerkschaften und traditionellen linken Parteien passten. Boyajew und Karakherle machen etwa am Beispiel der wilden Arbeitskämpfe der Migrantinnen in den 70er Jahren auf einen zentralen Punkt aufmerksam. Die sogenannte Spaltung oder Segmentierung der Arbeiterklasse durch die Gastarbeitsmigration wurde in großen Teilen der Linken nicht als Ausdruck und Durchsetzungsprozess, also beides gleichzeitig eben, von Rassismus in Ethnisierung begriffen, sondern aus der Perspektive eines tendenziell leninistischen Einheitsdenkens als Spaltung deklariert und in der Formulierung homogener Interessen zu überwinden versucht. Oder umgekehrt wurden partielle Erfahrungen von Ausbeutung und Unterdrückung von migrantischen Arbeiterinnen und Arbeitern, die sich politisch in der Forderung nach gleichen Rechten und politischen Partizipationsmöglichkeiten artikulierten, als reformistisch oder bürgerlich diskutiert. Und dahinter steckt ja auch nochmal ein interessanter Strang zur Integrationsdebatte. Aber darauf könnte man ja in der Diskussion noch eingehen. Man erinnere sich nur daran, dass erst seit dem Betriebsverfassungsgesetz im Jahr 72 Beschäftigte ohne deutsche Staatsangehörigkeit für den Betriebsrat kandidieren dürfen. Das ist fast 20 Jahre nach der ersten offiziellen Anwerbung von italienischen Arbeitskräften. Die Praxis in manchen Betrieben sah dann wiederum so aus, dass man das juristische Verbot umging, indem sich dennoch, in Anführungsstrichen, Ausländer aufstellten, für den Betriebsrat aufstellten und niemand nach der Staatsangehörigkeit fragte. Antirassistische und die partikulare Lebensweise von Migrantinnen betreffende Forderungen, die in den oft wilden Arbeitskämpfen von Migrantinnen zwischen 69 und 73 zusammengefordert wurden, waren also stets umkämpft und nicht immer Teil vom solidarischen Klassenhandeln. Ein besonderes Beispiel aus dieser Phase und vielleicht auch ein Ereignis oder etwas, was wir schon auch als historisches Ereignis diskutieren können, was sich danach tatsächlich sehr viel geändert hat, aber auch in der Zeit, war etwa der wilde Fortstreik 73 in Köln. Deshalb ist es natürlich auch besonders schön, dass Christian aus Köln heute hier ist.
Der hat ihn angezettelt.
Er hat ihn angezettelt? Okay. Die Fortwerke waren schon 61 mit 1480 Arbeitsmigrantinnen, davon ca. 1000 Italienerinnen, einer der größten Arbeitgeber für ausländische Arbeitnehmerinnen. Die Werke hatten einen derart großen Arbeitskräftebedarf, dass zwischen 61 und 73 11.000 türkische, in Anführungsstrichen, Arbeitskräfte dort beschäftigt waren, die somit die größte, tatsächlich geschlossene türkische Industriearbeiterschaft außerhalb der Türkei darstellten. Also jetzt will man sich mal vorstellen, was das für Zahlen sind. Der in Anführungsstrichen Arbeitsethos der Türken erfülle die Ansprüche der Wirtschaft oder wie es in der Korrespondenz des Westfälisch-Lippischen Landschaftsverbands mit der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung zum sogenannten Türken eben lautet, der, Zitat, wenn er denn richtig angefasst wird, sich durchaus einzufügen und brauchbar zu machen scheine. Zitat zu Ende. Die Personalabteilung fasste Ende der 60er Jahre die Situation folgendermaßen zu, und ich zitiere hier aus dem Buch von Jörg Huber, der in einer sehr detaillierten historischen Analyse jüngst in dem Buch Gastarbeiter im Streik, erschienen im Domit Verlag, nochmal die Sachen herausgearbeitet hat. Also das Zitat aus der Personalabteilung: 90% der ungelernten und angelernten Arbeitskräfte sind im Grunde mit ihrer Tätigkeit, die sie ausüben, zufrieden, und zeigen keine Mobilitätsabsichten. Nach einer gewissen Geläufigkeit stereotyper Arbeitstätigkeiten kann sich der Mitarbeiter sogar mit seinem Kollegen über seine Freizeitbeschäftigung, Klammer auf zum Beispiel Fußball, während der Arbeitszeit unterhalten, ohne dass die Qualität der Arbeit darunter leidet. Ja, und doch kam es dann 1973 unerwartet und spontan zu einem heftigen Willensstreik. Zum historischen Hintergrund ist zu sagen, dass einzelne Belegschaften im Sommer seit dem Frühjahr sozusagen allmählich in Streiks traten in NRW, nachdem im Frühling 1973 in der Metallbranche Tarifabschlüsse beschlossen wurden, die einen de facto Lohnabbau bedeuteten. Der ausschlaggebende Grund bei Ford war aber folgendes Ereignis, und zwar hatten sich im Hauptwerk oder wurden im Hauptwerk von Ford in Köln, kündigte die Geschäftsleitung nach dem vierwöchigen Sommerurlaub 300 Gastarbeiterinnen aus der Türkei, die den Urlaub eigenhändig verlängert hatten, da ihnen die Zeit für die Hin- und Rückreise in die Türkei zu knapp war. Daraufhin besetzten die Arbeiterinnen das Werk und begannen mit einem wilden Streik. Man forderte nicht nur Lohnzuschüsse, die Senkung der Bandgeschwindigkeit, sondern auch die Wiedereinstellung der entlassenen, tatsächlich türkischen Kollegen. Der Streik war anfänglich in den Medien zwar illegalisiert, aber interessanterweise gab es eben, und das spricht wiederum tatsächlich auch für die Zeit und auch vielleicht für die für den Unterschied zu heute, es gab tatsächlich in den Medien auch sowas wie ein heimliches Einverständnis mit dem Streik am Anfang, weil sich in der Zeit nämlich eine publizistische Öffentlichkeit aufgebaut hatte über die einfach nicht mehr zu übersehenden miserablen Arbeits- und auch Wohnbedingungen von Gastarbeiterinnen. Den Medien gelang es im Laufe des Kampfes allerdings, die Arbeitskämpfe zu tatsächlich türkisieren bzw. allgemeiner zu ethnisieren. Das war auch die Phase, wo die ohnehin schon distanzierten deutschen Kollegen sich endgültig vom Streik distanzierten. Es ging irgendwann nicht mehr um die Geschwindigkeit am Fließband, hieß es, sondern um die Belange der ausländischen Kollegen und der Agitation einiger, das ist dann wahrscheinlich, damit bist du dann wahrscheinlich gemeint, einiger betriebsoppositioneller linker Aktivisten in den Betrieben. Das war sozusagen der Diskurs in, oder der Schwenk im Diskurs. Die SPD-geführte Landesregierung trug ebenfalls zur Kriminalisierung bei und drohte mit der Beobachtung vom Fassungsschutz. Willy Brandt tatsächlich, ich glaube am dritten Tag, forderte die Streikenden dazu auch zu den Gewerkschaften. Er hatte da eine besondere Redewendung, in die ich mich jetzt nicht mehr erinnern kann, zurückzukehren. Und der sogenannte Türkenterror sowie der Arbeitskampf im Hauptwerk von Köln, dann in den Medien, ich glaube in der Bild oder im Kölner Express tatsächlich bezeichnet wurde, wurde mit einem Polizeieinsatz, ca. 20 Verhaftungen, 90 Entlassungen und diversen Ausschlussverfahren aus der IG Metall mit aller Härte beendet. Die Bild titelte am nächsten Tag, das sind keine Gäste mehr. Als Gast bindet man sich freundlich, ansonsten gehört man vor die Tür gesetzt. Und tatsächlich wurde genau dieses Thema um Bleiben und politische Sichtbarkeit der Migration behandelt in diesem Streik. Interessant ist das Jahr 72-73 auch deshalb für die Periodisierung der Migrationsgeschichte in Deutschland, weil sich zu dem Zeitpunkt nach 72 in München eine diskursive Verschiebung in dem Jahr breit machte. Die Ausländerfrage und die politischen Kämpfe von Migrantinnen wurden mehr und mehr als Sicherheitsfrage unter dem Vorwand von Terrorismus gefasst, also damals schon sozusagen. Dem politischen Denkansatz einer proletarischen Einheit im Interesse der Arbeiterklasse haben sich allerdings eben nicht nur deutsche, sondern auch linke, traditionalistische, migrantische Organisationen und Vereine angeschlossen. Tun sie natürlich auch heute noch, ne? Steckt ja eine bestimmte Politik dahinter. Themen wie Rassismus innerhalb der Dynamik von Klassenauseinandersetzungen spielen höchstens auf einem Nebenschauplatz eine Rolle. Und zwar eben auf einem besonderen Nebenschauplatz. Dabei wurden und werden weiterhin sehr schnell strukturelle Rassismen, die, so die These hier, von einem noch sehr traditionalistischen und verengten Klassenbegriff versperrt. Innere Differenzen werden nicht zum Ausgangspunkt von Klassenrealitäten und unterschiedlichen Situationen für hegemoniale Bündnisse begriffen, sondern zum Ausschlussfaktor erklärt. Man könnte hier auch von einer gewissen Konfliktunfähigkeit sprechen. Zum anderen konnte aus der Perspektive der Migration auf Klassenkämpfe gezeigt werden, wie Klassenfraktionskämpfe in den Klassen selbst stattgefunden haben und auch verhandelt. Denn während die Arbeitsteilung und die staatliche Regulierung der migrantischen Arbeitskräfte sie rechtlich und sozial in der betrieblichen wie auch gesellschaftlichen Hierarchie sehr weit unten platzierten, stiegen die deutschen Arbeiterinnen und Arbeiter, insbesondere natürlich auch die Facharbeiter, tendenziell innerhalb der Arbeitsteilung auf. Neben den betrieblichen Aufstiegsmöglichkeiten wurde ihnen dann noch natürlich mehr Lohn zugesichert. Und interessant ist da an der Stelle natürlich auch die Frage nach der geschlechtlichen Arbeitsteilung und die Zusammenhänge zur Anwerbemigration, weil es da ja auch ganz explizite Zusammenhänge in der Organisierung von Arbeit und Lohnarbeit und Reproduktionsarbeit gab. Erinnert sei daran, dass es weniger die Arbeitskraftverknappung, sondern eher der Versuch war, die Zusammensetzung des Kapitals, also die Investition in die Kapitalsumme, so gering wie nur möglich zu halten, um in Zeiten der Wirtschaftsprosperität die Macht der Gewerkschaften und der Arbeiterinnen zu brechen. Für die Anwerbephase kann festgehalten werden, dass neben einer Arbeitskraftverknappung in einzelnen Bereichen, etwa in der Landwirtschaft, 1954 dennoch eine 7%ige Arbeitslosigkeit herrschte. Weshalb die Gewerkschaften, Vertriebenverbände und das Arbeitsministerium sich zunächst gegen die Anwerbung von Arbeitskräften aussprachen. Gleichzeitig hat das Projekt Kanakatak natürlich auch darauf aufmerksam gemacht oder herausgearbeitet, dass es auch vor der offiziellen Anwerbung schon immer eine autonome Bewegung und Migration, das ist ja heute ganz aktuell das Thema in den Streiks der Geflüchteten, gegeben hat. Und die Gastarbeitsmigration sozusagen an der Stelle etwas offiziell gemacht hat und institutionalisiert hat. Dennoch begann der Bundeswirtschaftsminister 1954, gerade aufgrund der Organisationsmacht der Gewerkschaften mit dem italienischen Außenminister, erste Gespräche über die Anwerbung von Gastarbeiterinnen zu führen. Trotz des tendenziellen Entmachtungsversuchs haben die Gewerkschaften die neue Arbeitsteilung zugunsten ihrer Politik wenden und ihre Klientel stabil halten können. Sie setzten die hierarchisierte Integration im Arbeitsmarkt differenziert durch, sodass zwar eine untertarifliche Bezahlung der Gastarbeiterin nicht möglich war, aber mit dem sogenannten Inländerprimat wurde eine selektive Integration in den Arbeitsmarkt und in die Sozialversicherung vollzogen. Die Asymmetrie innerhalb der unterschiedlichen Klassenfraktionen ist ein Aspekt der sogenannten reellen Subsumption der Arbeitskräfte unter das Kapital und seine politische Organisation oder Organisierung. Hiermit kommen wir der Inkonkurrenzsetzung auf objektiver Ebene näher, da sie aus der Perspektive der Einzelkapitale und der staatlichen Organisation eingesetzt wird. Und dennoch ist sie nicht automatisch gleichzusetzen mit der politischen Umkehrung dessen in eine Art Einheitsdenken, da diese besagte Einheit erst konkret und auf unterschiedlichen Etappen hergestellt werden müsste und sozusagen an der Stelle nicht struktural vorausgesetzt werden kann. Ich denke ja auch stärker an Klassen eben als Prozess oder als Prozesse und nicht als Entität mit vorgegebenem Ziel. Zudem übersieht das Einheitsdenken eines politischen Konflikts, den die Betroffenen erfahren und somit als Widerspruch leben. Dorothea Schmidt hat in der Prokla 175, also sehr aktuell, ich glaube, es war die vorletzte, eine ähnliche Kritik aus der Perspektive der proletarischen Frauenbewegung formuliert, deren selbstständige Organisierung und Thematisierung partieller Bedürfnisse und Themen schon im Kaiserreich sozusagen seitens der Sozialdemokratie und ihrem proletarischen Konfliktverständnis mundtot gemacht wurde. Die Neuzusammensetzung der Klassen und auch der Klassenanalyse in der Nachkriegszeit in Deutschland erfolgte also nicht nur durch die technische Innovation des Produktionsprozesses, sondern auch durch die Migration unter den Bedingungen der ethnisierten Arbeitsteilung auf der Ebene des national-territorialen Staates. Im Zuge der Arbeitsmigration ins Nachkriegs-Europa hat sich in Deutschland wie auch in weiten Teilen in Europa ein Rassismus durchgesetzt. Und das ist der für mich sehr interessante Teil, aber auf den ich hier jetzt nicht ausführlich eingehen werde. der laut Etienne Balibar zu einer sehr bestimmten Konfliktverschiebung geführt hat und der auch unmittelbar mit dem Begriff des Immigranten zusammenhängt. Näher sogar zu einer Konfliktverschiebung von Klassenkonflikten geführt hat, so dieser, Zitat, immer schon durch ein tendenziell rassisches gesellschaftliches Verhältnis transformiert wird. Die Problematik um die politische Rolle der Migration in der Klassenanalyse besteht nach wie vor. Und betrachtet man nicht nur die Finanzkrise von 2008 oder 2007, je nachdem, sondern insgesamt die neoliberale Phase des Kapitalismus seit den 80er Jahren, stellt sich meines Erachtens eben dringend die Frage nach der aktuellen Form des Rassismus im Zusammenhang zu Klassenkonflikten. Auffallen wird hier nach wie vor die Kategorie der Immigration, die einerseits Akteure bezeichnet, die nicht notwendig migriert sind, und andererseits diejenigen einer illegalisierten Migration nicht umfasst, weil sie eben zuvor sozusagen schon an den Außengrenzen Europas von ihrer Bewegung nach Europa abgehalten werden und abgehalten werden sollen und de facto nicht abgehalten werden können, was man ja immer wieder sieht. Hier gilt es eben, die Frage danach zu stellen, wie, und jetzt zitiere ich wieder Balibar, in der Kategorie Immigration das rassische Stigma mit dem Klassenhass zusammenfällt und ständig auf die aktuellen Bedingungen hin zu überprüfen und zu aktualisieren. Wenn man es sozusagen so denkt und weniger funktional, kommt man eben nicht zu einer klassischen oder einfachen, zu einem einfachen Modell von Basis und Überbau, wo sozusagen das ideologische Rassismusverhältnis aus dem Kapitalverhältnis in der Form abgeleitet oder, ja, vielleicht kann man so sagen, abgeleitet wird, sondern es stellt eher den Versuch dar, eine historisch-materialistische Kritik von Rassismus zu erarbeiten und umgekehrt, wie etwa oben aus der Perspektive eines Klassenbegriffs diskutiert wurde, eine differenzialistische Klassenanalyse und eine Analyse von sozialen Kämpfen und ihren inneren Widersprüchen zu entwickeln. Aus einer klassentheoretischen Perspektive stellt sich also die Frage nach den Besonderheiten der Politik oder der Politiken, denn anstelle einer a priori Annahme von politischen Kämpfen, die aus der Struktur hervorzusehen wären, stellt sich eben die Frage nach politischen Kämpfen und ihrer offenen Beziehung oder erst einmal noch nicht geklärten Beziehung zur ökonomischen Struktur. In diesem Sinne möchte ich meinen Beitrag hier nicht mit Antworten, sondern eher mit Fragen beenden. Was also ist die politische Form des Klassenkampfes? Inwiefern sind die politischen Verhältnisse Klassenverhältnisse und können politische Konflikte zurückübersetzt werden in ihren ökonomischen Kontext? So viel von mir.
Vielen Dank.